Grüß euch zu einer neuen Folge von meinem Podcast A Wedding Planner's Wedding. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute wieder dabei seid. Und bevor wir über Farben, Pinterest, andere Sachen, die alle zur Hochzeitsplanung gehören, wirklich reden sollten, sollte man sich einmal wirklich darüber unterhalten, wie man eigentlich so Hochzeitsplanung wirklich angeht. Und genau das machen wir heute bei dieser Folge. Viel Spaß dabei! Grüß euch zu einer neuen Folge von A Wedding Planner's Wedding. Dem Podcast, wo die Hochzeitsplanerin zur Braut wird. Zwischen Erwartungen, zu vielen Ideen, To-Do-Listen, Vorfreudentränen und ja, so manchen Verzweiflungsmomenten. Das ist The Wedding Planner's Wedding. Mit mir, Belie, Hochzeits- und Eventplanerin und Bride-to-be. Ja, und wie schon im Intro angekündigt, starten wir heute mit dem wirklichen Start der Hochzeitsplanung. Also, ich Gott sei Dank nicht mehr, weil den habe ich schon hinter mir. Aber meines Erachtens sind die wirklichen so vier Grundpfeiler wirklich das Essentielle, wenn man in der Hochzeitsplanung startet. Und ja, bei mir ist der Start in die Hochzeitsplanung ja schon ein bisschen länger her, aber ohne diese vier Grundpfeiler, die wir heute in der jetzigen Episode besprechen, sollte man eigentlich nicht in die Hochzeitsplanung starten. Und ich sag's euch, bei mir waren die letzten Wochen wirklich richtig arg. Pinterest und der Algorithmus hat wirklich extrem gute Arbeit geleistet. Im Sinne von, dass meine ganzen privaten Profile jetzt auch voller Hochzeitscontent sind. Das sollte ich vielleicht wieder mal umstellen, weil seitdem kriege ich überhaupt kein Taylor Swift-Content mehr mit, was mir persönlich sehr traurig macht. Aber nichtsdestotrotz passt es vielleicht auch ein bisschen zur heutigen Folge, weil bevor ihr in den ganzen Inspirationssog hereingezogen werdet, sollte man wirklich über die vier Grundpfeiler eben, wie schon gesagt, der Hochzeitsplanung sprechen. Und das ist auch das heutige Thema. Natürlich starten wir diese Folge wieder mit ein paar Dis-or-Dat-Fragen. Und ich würde sagen, los geht's. Die erste Frage ist, mehr Budget für Essen und Getränke oder für Dekoration? Ja, das ist die erste Frage, die ich von ChatGPT gekriegt habe. Und da ist die Antwort ganz, ganz klar, mehr Budget für Essen und Trinken. Weil abgesehen davon, dass Essen und Trinken ein großer Part von eurem Hochzeitsbudget sein wird, haben die Leute auch keine Freude an Dekoration, wenn sie dabei verdursten. Weil dann werden sie die gar nicht wahrnehmen, sondern nur sauer und grantig sein. Ich glaube, jeder von uns kennt Personen, die sehr, sehr hangry sind. Ich kenne manchmal auch dazu, sagt zumindest mein Partner. Naja, aber deswegen ganz klar mehr Budget für Essen und Getränke. Dann die zweite Frage ist, ein Ort, an dem alles stattfindet oder Location-Wechsel? Und da tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich finde, dass man die Frage nicht beantworten kann. Weil grundsätzlich ist es so, ich finde, es ist immer einfacher, wenn alles an einem Ort stattfindet, beziehungsweise im selben Areal. Weil man einfach das Hin- und Herfahren nicht hat und weil man den Fluss der Guest Experience nicht unterbricht, weil man nur mal einen Ortswechsel machen muss. Allerdings ist es so, dass man das nicht bei jeder Hochzeit quasi machen kann. Das ist nicht immer möglich, weil das ist natürlich Hardcore-Location-abhängig. Oder wenn ich zum Beispiel kirchlich heiraten möchte, es gibt Locations, die haben eine Kirche oder eine Kapelle in der Nähe oder die dazugehört, aber lang nicht alle. Und deswegen finde ich, geht einfach eindeutig beides. Also man kann beides machen. Das eine, finde ich, hat eher mehr Vorteile, aber das heißt nicht, dass man das andere nicht umsetzen kann und auch nicht gut umsetzen kann. Man muss sich einfach nur ganz gut überlegen, wie man diesen Übergang zwischen der Location A und Location B einfach am besten gut hinbekommt, sodass das für die Gäste auch möglichst angenehm ist. Die dritte Frage ist, Standesamt und Hochzeitsfeier am selben Tag oder an zwei verschiedenen Tagen? Also ich würde diese Frage jetzt einmal so interpretieren, dass es darum geht, ob wir standesamtlich und quasi die große Trauung an einem Tag haben wollen oder an zwei verschiedenen Tagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da habe ich jetzt schon eine persönliche Meinung dazu. Und zwar, wenn man sagt, man möchte gerne standesamtlich heiraten, also wirklich in einem Standesamtgebäude, im kleineren Kreis und danach quasi möchte man eine Hochzeitsfeier machen, wo es eine Art freie Trauung zum Beispiel gibt oder eine Hochzeitsfeier mit einer kirchlichen Trauung, dann würde ich ganz klar sagen, auf zwei Tage aufteilen, einfach weil es viel weniger stressig ist. Eine andere Möglichkeit ist, dann würde ich sagen, kann man es auf jeden Fall an einem Tag machen, wenn wir die zum Beispiel Freitrauung mit der standesamtlichen Trauung kombinieren. Das heißt, ihr habt zum Beispiel eine Trauerrednerin oder und dazu einen Standesbeamten. Und wenn das quasi kombiniert wird, ist es eine Trauung, aber sie ist trotzdem rechtsgültig. Aber wenn es wirklich darum geht, dass ich zwei unterschiedliche quasi Termine habe, dann will ich es an zwei verschiedenen Tagen machen. Die vierte Frage ist, Ort mit emotionaler Geschichte als Location auswählen oder mit besserer Logistik? Finde ich eine richtig schwierige Frage, weil Logistik ist immer gut und Anbindungen und Stromanschlüsse sind jetzt auch nicht immer von Nachteil, wenn man hat. Allerdings, wenn es einen Ort gibt, an dem ihr heiraten möchtet oder könnt, ja, und ihr dürft dort diese Feier machen oder die Trauung machen und ihr wollt dort auch eure Hochzeitsparty machen, es gibt ziemlich wenig Sachen, die unmöglich sind umzusetzen. Hängt fairerweise, muss man natürlich auch sagen, ein bisschen mit dem Budget zusammen, weil es ist natürlich einfacher, meistens, eine Location zu nutzen, die schon ein bisschen Infrastruktur hat, und in dem Sinne, glaube ich, ist es auch gemeint mit der besseren Logistik oder mit einer vorhandenen Logistik, wie wenn ich sage, ich möchte auf einer Wiese heiraten, die man vielleicht kehrt, oder im eigenen Garten, aber da habe ich eigentlich kein wirkliches Equipment, ich habe keinen Ton, ich habe keine Sessel, ich habe keine Tische, ich habe keine Überdachung, 1000 Sachen, die man da beachten muss, dann muss man sich das einfach wirklich individuell anschauen, was einem selber halt in diesem Zusammenhang einfach lieber ist, würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich finde ich es natürlich schön, wenn man an einem besonderen Ort heiratet. Und die letzte Frage ist, lieber am Wochenende heiraten oder unter der Woche? Grundsätzlich lieben Hochzeitspaare natürlich Samstage, um zu heiraten. Und ich kann das nachvollziehen, weil grundsätzlich sind da die wenigsten Personen oder nicht zumindest die Mehrzahl der Personen freinehmen müssen, um auf eure Hochzeit zu kommen. Allerdings kann es auch, finde ich, Vorteile haben, wenn man zum Beispiel an einem Freitag heiratet. Ich heirate zum Beispiel standesamtlich an einem Freitag. Ich finde das richtig cool. Wir gehen dann noch essen und werden dann vielleicht noch ein bisschen weiter um die Häuser ziehen, was sicher sehr, sehr cool wird. Und das Beste an dem Ganzen ist, dass ich dann nur 2 Tage Zeit habe, nämlich das ganze Wochenende, um mich zu erholen. Grundsätzlich gibt es manche Locations, die zum Beispiel an einem Freitag sogar günstiger sind wie am Samstag oder an einem Dienstag. Warum ist das so? Naja, weil die Nachfrage an einem Dienstag jetzt nicht so groß ist wie an einem Samstag zum Beispiel. Oder auch eine Möglichkeit, die man sich überlegen kann, ja, wenn meine Traumlocation oder eure Traumlocation, wenn ihr die gefunden habt, leider schon an allen Samstagen, die für euch in Frage kommen, quasi in der Hauptsaison sozusagen schon vergeben ist, ob es nicht vielleicht eine Option für euch ist, wenn ihr in dem Jahr heiraten wollt und ihr wollt genau dort heiraten, ob ihr nicht dann vielleicht unter der Woche dort heiratet. Und wie ihr vielleicht anhand dieser ersten Dissertet-Fragen schon erahnen könnt oder raushören habt können, geht es eben heute um diese 4 Grundpfeiler und diese klassischen W-Fragen, bevor wir uns überhaupt mit irgendwelchen Detailsachen der Hochzeitsplanung beschäftigen. Nämlich, erstens ist, wer? Das heißt, wen ladet ihr ein? Das zweite ist, mit welchen Mitteln, das heißt, wir reden übers Budget, wann, das heißt, der ungefähre Zeitraum, wann wollt ihr heiraten, und dann der Ort, wo. Und genau das sind die 4 Fragen, die ich immer auf jeden Fall wieder stellen würde, bevor ich in irgendeiner Art von anderer Hochzeitsplanung wirklich reinstarte, weil das sind essentielle Punkte, die die ganze Hochzeitsplanung irgendwie logischerweise natürlich beeinflussen, mit dem, was ihr macht, wo ihr es macht, mit wem ihr es macht und mit welchen Mitteln ihr das Ganze umsetzt und was überhaupt möglich ist. Und deswegen habe mir ich gedacht, dass wir einfach diese einzelnen Punkte in dieser Folge kurz durchgehen, weil sie die Punkte nämlich gegenseitig natürlich auch beeinflussen, manche mehr wie andere, aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig zu beachten. Deswegen, ich würde wahrscheinlich in dieser Reihenfolge anfangen, wie es ich jetzt durchgehe quasi. Allerdings könnt ihr ja mit irgendwas anderem starten. Manchmal lohnt es sich auch, dass man ein bisschen switcht zwischen die einzelnen 4 Grundpfeiler, wenn das eine nicht mehr so lustig ist zum Besprechen. Habe ich selber auch gemacht. Aber grundsätzlich, wir haben begonnen mit dem großen Punkt der Gästeliste. Und dazu werde ich sicher mal eine eigene Folge machen, wie schon angekündigt. Allerdings möchte ich einfach ganz kurz darauf eingehen, was ich euch so quasi als Quick-Tipp mitgeben kann bei der Erstellung der Gästeliste. Die Gästeliste ist ein enorm großer Punkt, weil sie bezieht sich auf so circa fast jeden zweiten Punkt Minimum von eurer Hochzeitsplanung und geht natürlich deswegen auch in das Budget über. Ganz großer Punkt. Wie geht man jetzt eigentlich so eine Gästeliste definieren an? Ich sage es ganz ehrlich, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, wir haben das so gemacht beim Wedding Planning Date. Wir haben einfach einmal kurz aufgeschrieben, aus dem Gedächtnis heraus, wen wir gerne dabei haben möchten. Und im Endeffekt hat die Erstellung der Gästeliste bei uns ungelogen sicher ein halbes Jahr gedauert, bis sie final war. Mit sehr, sehr vielen Entscheidungen, auf die, wie schon gesagt, in einer anderen Folge mal zu sprechen kommen werde. Aber grundsätzlich ist die Gästeliste wirklich, wirklich ein großer Tipp, den ich mitgeben kann. macht sie und macht sie es auch gescheit. Soll heißen, bei mir kriegen meine Hochzeitspaare kriegen immer eine Vorlage, wo man genau Sachen eben einfüllen kann, nämlich Nachname, Vorname, Begleitung, Essgewohnheiten, Adresse und nur ein paar hundert Punkte gefühlt, die wir dann entlang der ganzen Planung einfach einfüllen werden. Und wenn man einmal die Gästeliste gescheit aufsetzt und das quasi als Basis hernimmt, dann hat man wirklich ein leichtes Leben, weil dann macht sie die Listen nicht hundertmal. Und ihr wisst auch gleich, wenn da zum Beispiel steht, die Susi Müller, und ihr wisst aber eigentlich gar nicht, wo die Susi Müller wohnt, und ihr plant aber, dass ihr Einladungen verschickt, dann ist es ein To-Do, dass man irgendwie die Adresse nur rausfindet, weil sonst wird die keine Einladung kriegen. Und wie ich damit starten würde, ist, ich würde grundsätzlich einmal alle Personen aufschreiben, mit PartnerInnen, wenn man die einladen möchte oder wenn die auch Freunde zum Beispiel von euch sind oder Verwandte, wie auch immer, und wird dann mal jeden aufschreiben, den ihr potenziell gerne auf eure Hochzeit einladen möchtet. Und wenn diese Liste einmal fertig ist, dann setzt euch hin und kategorisiert diese Menschen. Und ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Man hinterfragt auf einmal Beziehungen zu Menschen, wie wichtig die sind und man muss denen jetzt irgendwie einen Stempel geben. Aber glaubt mir, es macht echt euer Leben leichter. Zumindest hat es meins leichter gemacht und auch das Leben hoffentlich von einigen Hochzeitspaaren, die ich betreut habe. Und zwar, ich habe so einkategorisiert, Must-Haves. Must-Haves sind die Personen, ohne die ihr eure Hochzeit nicht feiern wollt. Und da fährt quasi der Zug drüber, dass die eingeladen werden. Und das ist auch ganz individuell, wer alle auf der Must-Have-Liste steht. Bei mir war es so, oder erfahrungsgemäß ist es so, dass die Must-Haves am Ende nimmer alle Must-Haves sind. Aber grundsätzlich lassen wir es aber so stehen. Dann die zweite Kategorie ist Nice-to-Have. Das sind die Personen, über die ihr euch richtig, richtig arg freuen würdet, wenn sie da sind. Aber es ist nicht so tragisch wie bei die Must-Haves, wenn sie zum Beispiel absagen würden oder an dem Tag nicht können. Und dann ist meine persönliche dritte Abstufung Would-Have oder Optional oder Fake-Must-Have. Und unter diese Kategorie fallen die Menschen, die ihr vielleicht glaubt einladen zu müssen, weil das gehört sich ja so. Oder wenn ihr überlegt, okay, ladet ihr vielleicht ArbeitskollegInnen auch zu eurer Hochzeit ein, dann können die je nachdem, das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber wenn es da wirklich um große Gruppen oder so geht, auch auf diese Liste sein. Das ist wirklich hundertprozentig individuell, aber diese Kategorie ist jene, wo nur die Einladung mit einem vielleicht verschickt wird. Bei den anderen zwei ist es schon so, dass das entweder Must-Have sind oder ihr würdet sich richtig, richtig, richtig arg freuen, wenn die auf eurer Hochzeit sind. Genau, so viel dazu. Jetzt habe ich eh schon viel zu lange über die Gästeliste geredet, obwohl ich mir geschworen habe, ich mache das da ganz kurz, weil wir ja eigentlich nur drei andere Grundpfeiler haben, über die wir kurz sprechen sollten. Schreibt zuerst alle Leute auf, die ihr potenziell einladen könntet, wollt, wie auch immer, und dann kategorisiert es einmal. Und dann schaut mal wirklich auf die anderen Grundpfeiler, weil ihr werdet sehen, eure Gästeliste wird sich im Normalfall erfahrungsgemäß irgendwann nur ein bisschen kürzen. Der nächste Punkt ist ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen Hassthema, aber eher negativ behaftet bei sehr, sehr vielen Hochzeitspaaren, obwohl es das eigentlich gar nicht sein sollte, nämlich das allseits beliebte Budget, das Hochzeitsbudget. Ist natürlich ein Riesenpunkt, wird es auch eine eigene Folge dazu geben, aber gehört natürlich auch zu den Grundpfeilern der Hochzeitsplanung dazu. Und ja, ich weiß, das Thema ist nicht einfach, weil AI, denke mal, jeden zweiten Tag, na, das wäre doch schon schön, wenn ihr dieses Schüt, wo ihr eigentlich weiß, dass wir das nicht brauchen, dass es kaum auffällt aus mir, das brauche ich wirklich arg. Aber deswegen habe ich ein Budget und mein Budget ist mein Sicherheitsnetz. Und wenn man mein Budget sagt, ich kann mir dieses Schüt nicht leisten oder eigentlich habe ich was anderes viel höher priorisiert, ist das quasi auch mein Sicherheitsnetz, um Entscheidungen zu treffen. Im ersten Schritt würde ich mir mal hinsetzen, das muss jetzt nur nicht auf dem Cent genau sein, aber überlegt sich einmal folgende Fragen hinsichtlich des Hochzeitsbudgets. Nämlich erstens, was können bzw. was wollen wir ausgeben? Das sind meistens oder in sehr vielen Fällen zwei verschiedene Dinge. Weil es ist ein Unterschied, ob ihr euch fragt, was könnt ihr ausgeben oder auch, was wollt ihr ausgeben. Weil das total individuell ist und es ist keine Hochzeit besser oder schlechter oder wie auch immer, unter Anführungszeichen nur, weil ihr ein größeres oder kleineres Budget habt, weil das habt ihr nicht, ihr habt euer Budget. Euer Budget für eure Hochzeit. Deswegen fragt sich diese zwei Dinge. Und der wesentlichste Punkt ist, was seid ihr bereit, dafür auszugeben? Also das, was wollt ihr ausgeben für eure Hochzeit? Was ist euch die Hochzeitsfeier? Nicht eure Hochzeit und eure Trauung, weil die kann man gar nicht finanziell messen am emotionalen Wert, das ist unmöglich, sondern wirklich die Hochzeitsfeier, die Gestaltung eures Hochzeitstages in finanziellen Mitteln. Was seid ihr bereit, dafür auszugeben? Die nächste Frage hinsichtlich des Budgets ist, wer wird uns eventuell unterstützen? Das ist eine Frage, die sehr, sehr wichtig ist zu beantworten, aus mehreren Gründen. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt das auch schon in einigen Planungsgesprächen erlebt, dass dann die Hochzeitspaare gesagt haben, ja, na, also meine Mama und dein Opa, die haben ja gesagt, sie würden uns da schon ein bisschen was geben dazu zur Hochzeit, dass das gut funktioniert und dass wir das schön realisieren können. Das Problem ist dabei nur, dass beim Budget, wir reden wirklich von konkreten Zahlen und wir geben dem ganzen Projekt Hochzeitsplanung einen finanziellen Rahmen. Und da ist es wichtig, dass ihr das ein bisschen was dazu konkretisiert und eine fixe Zahl am Schluss auf eurem Budget steht, mit der ihr fix rechnen könnt. Hilft da Enttäuschungen, aber auch Überraschungen, positiv wie negativ, am Schluss zu vermeiden, wenn ihr da eine konkrete Summe wisst, wenn es Personen gibt. Was ein super Privileg ist, egal wie hoch der Beitrag ist, den sie finanziell leisten, die euch quasi helfen, euren Hochzeitstag zu realisieren. Und auch wenn es vielleicht unangenehm erscheinen mag, fragt die Personen, die vielleicht euch schon euch ein Leben lang sagen, hey, wenn du mal heiratest, dann hilf ich dir da dabei oder das kriegen wir schon hin. Fragt, mit welchem Betrag ihr da rechnen dürft, weil ihr gerade euch ein Hochzeitsbudget macht. Ich habe noch keine Geschichte gehört, wo das irgendwie richtig komisch ist oder ein richtig komisches Gespräch war, aber es ist besser, diesen Betrag wirklich zu wissen anhand einer konkreten Zahl. Dann haben wir noch einen kurzen Tipp, auch des Budgets und weil wir gerade dabei waren, was rechnen wir von wem ein? Bitte, 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 bitte. Vor allem bei österreichischen Hochzeiten in unserer Kultur, sage ich mal, rechnet nicht damit, dass ihr finanziell von euren Gästen oder mit den Geschenken, die ihr von Gästen bekommt, eure Hochzeit bezahlen könnt. Freut euch, wenn am Schluss noch was Schönes überbleibt, aber bitte nicht damit kalkulieren. Das ist sicher bei einigen Paare schon richtig arg schief gegangen. Und die letzte Frage, die ich in diesem Zusammenhang nur zum Thema Budget mitgeben möchte, in diesem Überblick in den Start der Hochzeitsplanung, ist wirklich, was sind unsere Prioritäten? Was ist uns besonders wichtig? Weil grundsätzlich würde ich mir sagen, Daumen mal Pi, ja, 50% von eurem Hochzeitsbudget geht drauf für Getränke und Essen und Location. Ja, ist viel, würde ich aber einmal Daumen mal Pi auf jeden Fall einrechnen. Und ganz wichtig sind auch 10% Puffer einzurechnen für unvorhergesehene Dinge. Und dann bleiben da aber nur aber andere Sachen über, wie Entertainment, vielleicht Übernachtung, Dekoration, Floristik, Outfits etc. etc. Die Liste ist lang und da geht es dann ein bisschen darum, dass man auch Prioritäten setzt. Was ist uns besonders wichtig und für was sind wir gegebenenfalls bereit, mehr Geld auszugeben oder wo legen wir wirklich den Fokus drauf? Weil außer man hat ganz, ganz viel Budget und ist wirklich bereit, das Budget oder den Budgetrahmen immer weiter zu erhöhen, wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man sich für etwas und gegen etwas anderes entscheiden wird müssen. Und da gibt einfach so ein Budgetrahmen mit einzelnen Kostenstellen quasi, die priorisiert sind, wirklich einen guten Anhaltspunkt, weil ihr wisst, hey, wir haben das ja mal in einem ruhigen Moment priorisiert. Ich weiß, dass mir die Blumen viel wichtiger sind, wie dass ich einen zweiten Fotograf zum Beispiel habe. Gut. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Kann sein, dass ihr das so priorisiert habt. Ist vollkommen in Ordnung, ist total individuell. Obwohl, zweiter Fotograf ist schon ziemlich cool, möchte ich sagen. Aber Floristik auch. Ich verstehe das, weil es einfach so individuell ist und weil das für jedes Hochzeitspaar anders ist. Deswegen ist es also wichtig, dass ihr wirklich Prioritäten setzt, weil das ist, wie ich schon gesagt habe, euer Sicherheitsnetz. Der dritte Punkt, we finally made it, weil ich habe jetzt sehr gefühlt so viel geredet über die ersten zwei Punkte. Gut, deswegen gibt es auch eigene Folgen dazu, weil die so umfassend sind, ist der Ort. Sprich, das wo wollt ihr heiraten. Und das kann man jetzt unterschiedlich auslegen, aber das Ziel ist, dass ihr eine Art des Ortes und eine Art Region auswählt oder einen Startpunkt mit Umkreis an Kilometern zum Beispiel. Grundsätzlich gibt es da verschiedene Überlegungen, die man sich zuerst stellen kann, nämlich gerade was das Geografische angeht, wo wohnt ihr? Wie weit weg seid ihr bereit, quasi zu reisen an dem Tag, die Tage davor? für eure Hochzeitslocation zum Beispiel. Aber es geht auch darum, welche Art von Ort hättet ihr gerne? Reden wir von am Schloss? Reden wir von einer Scheune? Reden wir von am See mit Hintergrund den Bergen oder ganz hoch am Berg ohne See? Reden wir von Meer etc.? Das ist ganz wichtig, dass ihr das auch ein bisschen definiert. Wenn ihr aber noch gar nicht wisst, was die Art sein muss, das ist nicht so tragisch, dann würde ich eher mal ein bisschen das Geografische eingrenzen. Weil wenn ihr mal sagt, okay, ihr wollt in Wien und Umgebung zum Beispiel heiraten, aber ihr wisst noch gar nicht, in welcher Art von Hochzeitslocation, gut, dann schaut euch die ganzen Hochzeitslocations oder einige Arten davon einmal an, möglichst unterschiedliche, dann kriegt ihr Gefühl dafür, was euch vielleicht am besten taugt und am besten zu euch passt. Deswegen, zuerst würde ich den geografischen Rahmen eingrenzen, wenn ihr noch gar nicht wisst, welche Art der Location. Manchmal ist es natürlich aber umgekehrt sinnvoll, ja, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt auf einer Almhütte heiraten, ja, dann wird Wien wahrscheinlich jetzt nicht die richtige Landschaft dafür sein. Zum Beispiel, also von der Geografie her, wahrscheinlich jetzt nicht eure erste Wahl sein dafür. Aber ihr wisst sicher, was ich meine. Das sind ein bisschen die Fragen, die man sich halt mit diesem Ort stellen soll. Wie ich schon vorher gesagt habe, fragt sich da auch, was ist euch wichtig beim Ort? Wie gesagt, mir war zum Beispiel wichtig, dass ich da immer wieder zurückkommen kann an den Ort. Hat mehrere Gründe, aber mir war eben vor allem wichtig, dass ich an diesen Ort wirklich zurückkehren kann. Und für mich gehört aber zurückkehren, ist irgendwie mit einer Art Reise verbunden. Ob das jetzt eine Stunde mit dem Auto zum Beispiel wäre oder in den Flieger steigen, so wie es jetzt geworden ist mit Griechenland, war mir da gar nicht so wichtig am Anfang. Aber ich habe mir gedacht, ich fand das schön, wenn ich an den Ort irgendwann eben zurückreisen kann, wie auch immer diese Reise dann ausschaut. Und der vierte Grundpfeiler für einen guten Start in die Hochzeitsplanung, we finally made it, ist der Zeitraum. Nämlich, wann wollt ihr heiraten? Und beim Zeitraum gibt's auch wirklich von Hochzeitspaaren, die schon ganz genau wissen und das jahrelang wissen, an welchem Datum sie heiraten möchten, weil das eine besondere Bedeutung hat, weil es vielleicht das Kennenlerndatum ist. Wie auch immer, bis hin zu, ich würde gern im Sommer heiraten, aber ich weiß eigentlich noch nicht genau, in welchem Jahr, ob nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Gibt's alles, aber deswegen ist es wichtig, sie bei diesem Punkt eben zu überlegen, in welcher Saison, eventuell in welchem Monat möchte ich eigentlich heiraten oder möchten wir eigentlich heiraten? Damit ihr auch quasi das bei der Planung natürlich berücksichtigen könnt. Vor allem bei dem Punkt Location-Suche, weil da ist es schon ganz relevant, um Verfügbarkeiten herauszufinden natürlich. Diese vier Dinge, nämlich Gästeliste, Budget, Ort und Zeitraum, sind die vier Grundpfeiler, die meines Erachtens ihr unbedingt euch anschauen solltet, bevor ihr in die Detailplanung geht. Auch wenn vielleicht die Detailplanung ein bisschen lustiger erscheint oder ein bisschen kreativer ist, aber diese vier Grundpfeiler geben euch wirklich eine richtig, richtig gute Basis, wenn ihr die vier macht und euch wirklich eine Zeit dafür nehmt. Und ich kenne das, bei mir war das wirklich ein richtig langer Prozess, einzelne Grundpfeiler von den vieren wirklich zu konkretisieren und zu finalisieren. Deswegen nehmt euch die Zeit dafür und schafft euch Klarheit hinsichtlich dieser vier Punkte. Und ich würde ganz persönlich, habe ich eh vorher schon mal gesagt oder habe ich auch so gemacht, mit der Gästeliste anfangen. Einfach weil man am Anfang nur frei im Kopf ist und die Gästeliste mit der wirklichen Freude erstellen sollte. Ich bin jetzt verlobt, voll cool, ich möchte es feiern, ich heirate, ich gebe ein Versprechen ab und ich möchte, dass diese Personen dabei sind. Und deswegen habe ich das persönlich als sehr schön empfunden, dass ich mit dem gestartet bin oder habe. Und dabei vergesst bitte nicht, dass die erste Version der Gästeliste, wo vielleicht nur ganz viele Fragezeichen umstehen, wo noch nicht einmal fix ist, dass jeder von den Personen, die auf dieser ersten Version stehen, auch dann tatsächlich wirkliche Einladung bekommen, die alle kennen die erste Version der Gästeliste nicht. Deswegen kann ich euch auch nur den Tipp geben, sprecht's, bevor die Gästeliste wirklich nicht finalisiert ist oder für euch passt, nicht mündliche Einladungen zu eurer Hochzeit aus, weil dann habt ihr vielleicht irgendwann im Endeffekt ein schlechtes Gewissen, weil ihr ja schon Personen eingeladen habt, die auf der ersten Version vielleicht oben gestanden sind, aber ihr euch doch dafür entschieden habt, eher eine kleinere Hochzeit zu machen oder dann doch ein Destination Wedding mit 10 Personen. Oder eigentlich kommt ihr drauf, okay, ihr wollt vielleicht doch eure Hochzeitsfeier groß in Österreich feiern, obwohl ihr eigentlich damit gerechnet habt, dass ihr nur im engsten Kreis zum Standesamt geht. Und dann wird das wahrscheinlich auch eine Auswirkung auf den Budgetplan haben. Da seht ihr mal, dass das die vier Grundpfeiler sind. Die beeinflussen sich gegenseitig. Deswegen ist es auch vollkommen okay, das in einer anderen Reihenfolge zu machen. ein bisschen zu springen, wenn vielleicht das eine gerade mehr Spaß macht wie das andere, verstehe ich hundertprozentig, auch hinsichtlich zum Beispiel Budget, ist meistens nicht so lustig, aber vergesst nicht, dass das Sicherheitsnetz ist, was man nicht vergessen darf und was aber manchmal ganz, ganz einfach ist, dass man vergisst, da muss ich mich auch selber an den Nasen nehmen, also ich bin da wirklich nicht gefeilt davor, das nicht zu tun, wirklich das Ganze als Luxus zu sehen, dass ihr gerade auch darüber redet, dass ihr euch eine Hochzeit feiert, dass ihr überhaupt in der Lage seid, auch in der finanziellen Lage, dass ihr eine Hochzeit umsetzen könnt, dass ihr in der schönen Lage seid, dass ihr ein soziales Umfeld habt und Personen in eurem Leben, die euch so wichtig sind, dass ihr die gerne bei dem wichtigsten Versprechen eures Lebens dabei haben möchtet. Das alles ist Luxus. Und finde, das vergisst man ganz schnell im Alltag oder im Trubel oder im Eifer des Gefechts. Aber deswegen nochmal der Reminder an mich und auch an euch, wenn ihr diesen Podcast hört. Es ist wirklich Luxus. Und in diesem Sinne bleibt mir nur mehr zu sagen, bis ganz bald, happy planning und bis zum nächsten Mal.